noch ein bisschen, Ich begrüße euch ganz herzlich, einen wunderschönen guten Morgen, der Herr segne euch. Ich möchte gerne zu Beginn auch noch mal beten und dann mit der Predigt anfangen. Herr Jesus, wir bitten dich, Herr, dass du wirklich zu uns redest, Herr, und dass ich auch alles einfach sage, was von dir kommt, und alles, was nicht von dir kommt, dass ich es nicht sage, Herr. Und dass ich einfach das weitergebe, was du möchtest, Herr, nicht was ich will. Bitte segne uns als Hörer und lass uns durch dein Wort verändert werden, Herr. Amen. Ja, ich möchte heute mit euch einen Text lesen aus der Offenbarung. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich erstmal mit euch darüber nachdenken, eigentlich in was für einer Zeit wir uns im Moment befinden. Und ich möchte da auf zwei Dinge eingehen. Wenn wir uns so umgucken in unserem Leben, dann sehen wir, dass ganz viele Dinge ganz, ganz komisch geworden sind. Wenn wir zum Beispiel auf unsere Gesellschaft gucken in Deutschland, dann sehen wir, dass viele Dinge einfach sich so merkwürdig entwickeln, wo man einfach nur noch mit dem Kopf schütteln kann und sich fragen muss, was ist da eigentlich los? Wir leben in einer Gesellschaft, wo Männer keine Männer mehr sind, wo Männer zu Frauen werden, Frauen zu Männer, die nächsten haben gar kein Geschlecht mehr. Dann gibt es an der Uni inzwischen Gender-Toiletten, wo Männer und Frauen dasselbe Klo benutzen. Dann gibt es ganz, ganz komische Dinge, wo einfach so viel Verwirrung entstanden ist und wo Gott in der kompletten Gesellschaft einfach beiseite geschoben wird. Und parallel dazu sehen wir, dass unsere Jugendlichen und alles einfach total kaputt geht, dass so viel Depression wie noch nie, so viel, auf der einen Seite so viel Fortschritt und auf der anderen Seite sehen wir, wie die Leute einfach auf ihr Leben nicht mehr klarkommen. Gleichzeitig sehen wir aber auf der anderen Seite auch ganz komische Entwicklungen in der christlichen Gemeinde. Ganz, ganz merkwürdige Dinge, wo ich wirklich, also wenn wir uns zum Beispiel die Landeskirche anschauen, die Volkskirche sozusagen, und gucken, was dort an vielen Stellen gelehrt wird, da muss man sich wirklich wundern und wirklich, da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln und fragt sich, was ist da los? Aber ich möchte darauf später noch eingehen. Als erstes möchte ich mit euch einen Text lesen aus Offenbarung 3, Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 bis 11. Darum soll es heute gehen. Und vielleicht erschreckt euch nicht, also das wird jetzt keine so Offenbarungspredigt. Ich werde dazu ein bisschen was sagen. Das wird jetzt nicht irgendwas über Endzeit und sonst was, sondern es soll hier um unser Herz heute gehen. Und ich lese einmal den Text vor, ich schlage den gerne selber aus, auf Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 bis 11. Dort wird an eine Gemeinde geschrieben, oder der Herr Jesus gibt dort eine Botschaft an eine Gemeinde. Dort heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. Werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Und vielleicht zum Verständnis, also der Herr Jesus schickt dort an sieben Gemeinden quasi Sendschreiben, also Botschaften, die weitergeleitet werden sollen an diese Gemeinden. Und da gibt es ganz viele verschiedene theologische Auslegungen. Man kann manche sagen, dass mit diesen einzelnen Gemeinden die Kirchengeschichte beschrieben wird. Manche sagen, es geht um die Heilsgeschichte, die Gott mit den Menschen schreibt. Aber über diese Sachen möchte ich heute überhaupt nicht mit euch sprechen. Das ist interessant, das ist auch gut. Aber ich saß letztens mit einem Bruder zusammen und er hat uns dann die Frage gestellt, was möchte dieser Text unserem Herzen sagen? Weil das Wort Gottes ist nicht nur ein Buch, das wir irgendwie theologisch auslegen müssen, sondern das Wort Gottes kommt direkt aus dem Herzen Gottes. Und es ist auch direkt an unser Herz gerichtet. Es ist nicht nur ein Buch, das Kopfwissen bei uns hervorrufen möchte, sondern vom Kopf in unser Herz gehen will. Und das ist ganz wichtig, dass wir nicht das einfach nur irgendwie verstehen wollen, sondern dass wir es wirklich aufnehmen wollen. Dass wir es glauben, dass wir darauf vertrauen. Und wenn wir diesen Text lesen, sind so viele interessante Sachen dort zu sehen. Als erstes ist sehr interessant, wie Jesus sich dieser Gemeinde vorstellt. Es geht hier los und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia, also die Gemeinde in Philadelphia ist hier adressiert, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Das sind zwei Sachen, wie der Herr Jesus sich vorstellt. Der Heilige und der Wahrhaftige. Und das ist sehr interessant, weil in unserer heutigen Zeit wir von Jesus oft dieses Bild irgendwie verdreht haben. Wir würden, wenn wir denken, dass Jesus sich vorstellt, dann würden wir gleich eigentlich denken, Jesus stellt sich vor, hier ist Jesus, der Liebende, der Vergebende, der Nette, Freundliche. Und Jesus ist das auch. Jesus ist nicht nur liebevoll, er ist die Liebe. Aber hier stellt er sich vor als der Heilige und der Wahrhaftige. Und das ist auch wichtig, dass Jesus ist nicht nur irgendein Wanderprediger, irgendein netter Kerl, der ein paar schöne gesellschaftliche Botschaften gebracht hat, sondern Jesus ist heilig und er ist wahrhaftig. Darauf müssen wir achten. Jesus ist heilig und wahrhaftig. Wenn ihr das mitnehmt von heute, diese zwei Eigenschaften, und das mal in eurem Herz überlegt, was das bedeutet eigentlich, wenn Jesus der nicht nur heilig, sondern der Heilige und der Wahrhaftige ist. Und dann geht es weiter, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Und was dieser Schlüssel Davids bedeutet, ist auch eine sehr, sehr interessante Sache. Ich lese es einmal vor aus Jesaja 22, Vers 22, nur damit ihr seht, dass es auch mit der ganzen Bibel auch zusammenhängt. Dort heißt es in Jesaja 22, Vers 22, Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, sodass, wenn er öffnet, niemand zuschließen kann und wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. Und dieser Schlüssel Davids wurde einem sogenannten Eljakim, glaube ich, gegeben. Der wurde als Vorsteher in den Palast eingesetzt und er hatte die Macht, mit diesem Schlüssel ganz, ganz wichtige Dinge aufzuschließen für die Zeremonien. Und es war wirklich so, wenn er zugemacht hat, war zu. Wenn er aufgemacht hat, war auf. Niemand konnte etwas dagegen machen. Und diesen Schlüssel wird quasi symbolisch hier für den Herrn Jesus genannt. Und ich denke, das meint letzten Endes den Schlüssel für alles eigentlich, für jeden Segen. Wenn der Herr diese Tür öffnet, ist sie offen, keiner kann was machen. Wenn er sie zumacht, ist sie zu. Und dann heißt es hier, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Vielleicht ein Satz noch zu den Werken hier in Vers 8. Wenn wir mal Jakobusbrief aufschlagen, Jakobus Kapitel 2, Vers 17 bis 19. Dort heißt es, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Dann wird einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Und das ist ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, dass ein echter, lebendiger Glaube an den Herrn Jesus Christus nicht ohne Folgen bleiben kann in meinem Leben. Und es ist nicht so, dass wir glauben und uns dann anstrengen müssen, diese Werke zu tun, sondern wenn ich wirklich an Jesus Christus glaube, wird das mein Leben verändern. Und das ist der wichtigste Indikator eigentlich für uns, ob wir wirklich in einer Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus leben. Und in Jakobus steht sogar, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, ja, das glauben auch die Dämonen. Also das heißt, es geht nicht nur darum, einfach nur zu glauben, es gibt diesen Gott, vielleicht sogar es gibt den Herrn Jesus, sondern wichtig ist, dass wir diesen Schritt der Bekehrung zu ihm machen und in eine Beziehung, in eine Gemeinschaft mit ihm treten. Und was dann passieren wird, ist, dass mein Leben verändert wird und dass, wie bei einem Baum, der gepflanzt ist, dann auch wächst und Früchte hervorkommen werden. Und das ist ganz wichtig auch für euch, immer wieder auch zu prüfen, euer Herz, wo stehe ich, wie glaube ich überhaupt, bin ich überhaupt Christ oder ist mein Glaube eigentlich tot? Und das lesen wir immer in der Offenbarung auch, dass immer dieser Glaube auch verknüpft ist mit den Werken. Die Werke retten uns nicht, niemals, unsere Werke können uns nicht retten, sondern die Werke sind die Folge einer echten Bekehrung. Und dann steht hier, und um diesen Vers soll es heute gehen, in Vers 8, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Was ist das für eine Verheißung? Gott öffnet eine Tür für diese Gemeinde und er sagt, niemand kann sie zuschließen. Das ist, glaube ich, eigentlich das, was wir uns wünschen, dass niemand dass wir durch diese Tür gehen, die Gott öffnet und niemand kann sie zumachen. Und jetzt ist die Frage, wie kommt es dazu, dass der Herr Jesus dieser Gemeinde diese wunderbare Verheißung gibt? Und dann steht hier, die Begründung dafür ist sehr, sehr interessant. Das ist so interessant, darüber will ich heute mit euch nachdenken. Drei Begründungen werden dafür genannt, warum diese Gemeinde eine Tür hat, die niemand schließen kann. Hier steht, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Also drei Dinge, die diese Gemeinde ausmacht, dass der Herr Jesus und vorher all die anderen Gemeinden, da wird fast immer bemängelt, der Herr Jesus tadelt die ganz hart, aber bei dieser Gemeinde nicht. Und drei Sachen hat diese Gemeinde und das ist so interessant. Hier steht, denn du hast eine kleine Kraft, mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und über diese drei Sachen möchte ich heute mit euch sprechen. Ich weiß noch nicht genau, was jetzt wie fokussiert wird am meisten, aber über diese drei Sachen, die kleine Kraft, mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet und am Ende vielleicht auch noch zu Vers 10, das standhafte Ausharren. Aber lasst uns mal darüber nachdenken, diese kleine Kraft. Wenn wir mal überlegen, wo der Herr Jesus auf diese Erde gekommen ist, als Sohn Gottes, als Gott selbst im Fleisch, wie hat er seine Jüngerschaft gelebt? Wie hat er generell auf dieser Erde gelebt? Er hat gebetet und hat sich 12, ich will jetzt nicht sagen, also 12 irgendwelche einfachen Leute ausgewählt. Irgendwelche Fischer, irgendwelche, weiß ich nicht, überhaupt keine besonderen Menschen eigentlich. Und auf der anderen Seite steht, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten mit ihrem Reichtum, mit ihrem Tempel, da stehen die ganzen Weltreiche und alles. Aber wer ist am Ende bestehen geblieben? Der Herr Jesus mit seinen 12 Jüngern. Die haben die Welt verändert. Und das ist so interessant, wie Jesus eigentlich gearbeitet hat und was durch die ganze Bibel deutlich wird. Und darüber haben wir auch schon viel gesprochen in dieser Gemeinde. Aber ich habe das Gefühl, das muss noch mal richtig in unser Herz reinrutschen, was das eigentlich heißt, eine kleine Kraft zu haben. Weil jetzt kommt der Punkt, wie wir normalerweise denken als Menschen. Wenn wir an unsere Gemeinde denken, wie wir denken, dass wir möglichst viel für den Herrn erreichen können. Wir denken, wir brauchen in der Gemeinde, was weiß ich, eine coole Band. Wir brauchen Nebelmaschine, wir brauchen Lichter, wir brauchen dies, wir brauchen das. Und dann wird Gott wirken. Wir brauchen die tollsten Flyer beim Evangelisieren, wir brauchen die tollsten Veranstaltungen, wir brauchen dies, wir brauchen das, irgendwelche, was auch immer. Aber das Einzige, was wir brauchen, ist eigentlich den Heiligen Geist. Wisst ihr, es wird so viel Bemühung und reingepusht in irgendwelche Sachen. Es gibt Gemeinden, so Mega-Churches, die haben Bildschirme, die haben Playstation im Wartebereich, keine Ahnung, was die da alles machen. 3000 Leute, Riesenhallen mit Show und Lichtern. Aber der Heilige Geist ist nicht da. Und wisst ihr, mir hat eine Sache, und auf diese Sache möchte ich, das muss heute wirklich in unser Herz schießen, das Einzige, was wir brauchen, ist die Gemeinschaft mit dem Herrn. Wenn wir in Gemeinschaft mit Jesus sind, dann werden wir Frucht bringen. Wenn wir nicht in Gemeinschaft mit Jesus leben, können wir das tollste Gemeindegebäude der Welt haben, können wir die besten Predigten haben, die weisesten Predigten, und am Ende wird keine Frucht entstehen für den Herrn. Und ich habe das vor allem gelernt in unserem Gemeindegebet. Wisst ihr, in Mittwochs, wenn wir uns treffen um 19.30 Uhr, dann kommen da einfache Gläubige zusammen. Da sind keine großen Theologen, da sind keine großen Reichen, da sind einfache Arbeiter, Schüler, Senioren. Und wir sitzen da zusammen und beten. Und wir haben auch keine Band, wir haben vielleicht mal eine Gitarre, irgendwelche alten Liederbücher, die an der Seite schon geklebt sind, mit Tesafilm oder diesem Gaffertape. Und dann wird Gott angebetet und man merkt einfach, Gottes Geist erfüllt diesen Raum und die Gläubigen beten und wir fangen an zu beten und durch diese Gebete werden Menschenleben verändert. Erweckung geschieht im Leben einzelner Menschen. Das ist Wahnsinn einfach, was da passiert. Und da sind nur so ein paar Gläubige, die sich da einfach treffen und Gott anbeten und ihn bitten, Herr, bitte schenk, dass bei diesem Menschen etwas passiert. Auf einmal kommt dieser Mensch zum Glauben, wir beten für Bekehrung, auf einmal lassen sich junge Menschen taufen und man weiß gar nicht, wie geschieht mir eigentlich. Keine großen Überlegungen, kein großes Austüfteln, oh, wie erzähle ich jetzt dies und das, sondern einfach, Herr, bitte leite uns. Und dann wirkt Gottes Geist und wir müssen weg von diesem ganzen Blödsinn, den wir uns da manchmal ausgedacht haben. Ich werde auch gleich ein Zeugnis aus meinem Leben geben, wo mir Gott das nochmal ganz klar gezeigt hat. Wir brauchen dieses ganze Drumherum, diesen ganzen Krimskrams, das braucht Gott nicht. Was Gott braucht, ist unser Herz, das auf ihn gerichtet ist. Ihr müsst mal schauen, wie zum Beispiel die Apostel gepredigt haben in Apostelgeschichte. Die haben gepredigt, da liest du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, das ist vielleicht 5 Minuten, wenn die da, oder allein Petrus, der predigt ohne Mikrofon vor 3000 Leuten oder noch mehr. Die kommen alle zum Glauben, die Predigt geht irgendwie so einen kleinen Abschnitt lang. Aber warum? Weil Gott diese Tür geöffnet hat, weil er sie vorbereitet hat und sie abhängig waren von ihm. Und das ist so interessant und so wichtig, weil das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Und wir müssen alles wegtun, wo wir nicht mehr auf den Herrn vertrauen. Was uns stark werden lässt, das muss weg. In unserer Schwachheit sind wir stark. Und allein zum Beispiel auch, wie Menschen zum Glauben kommen. Wisst ihr, diese Bibel, ja, das ist ein Stück Papier. Aber Gottes Wort steckt hier drin und das ist so mächtig, dass Millionen von Menschen durch das Lesen dieses Buches zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus gefunden haben. Das ist doch der Hammer, einfach nur ein Buch. Aber warum? Weil Gottes Geist dieses Buch eingegeben hat. Und ich möchte zum Beispiel, ihr alle oder die meisten kennen ja den Bruder Stefan, der hier bei uns in der Gemeinde war, zum Beispiel, wie er sich bekehrt hat, das ist so interessant, hat er erzählt, ist er eingeladen worden von einer jungen Frau, die er sehr gerne mochte. Die hat gesagt, ja, komm noch mal zu uns in die Gemeinde. Und dann ist er da reingegangen und hat gesagt, das war so ein uraltes Gebäude, total, keine Ahnung. Dann ist er da reingegangen, da waren nur Senioren. Und er wollte eigentlich gleich wieder gehen, hat sich hingesetzt und nach dem Gottesdienst ist irgendeine Frau auf ihn zugekommen und hat ihm eine halbe Stunde erzählt, wie wichtig es ist, dass er sich zu Jesus bekehrt. So ein junger Mann. Wir würden denken, so kann man doch nicht evangelisieren, das ist verrückt, da wird niemand zum Glauben kommen. Was passiert? Stefan geht nach Hause und gibt sein Leben Jesus Christus. Und lebt seitdem als Jünger Jesu. Keine Nebelmaschine, keine perfekte Lobpreis, kein... Aber Jesus, Jesus in den Herzen dieser Gläubigen. Und es gibt einen Bruder zum Beispiel, der will bestimmt nicht, dass ich seinen Namen nenne. Der kommt aus einem anderen Land und ist hier nach Deutschland geflüchtet, hier zum Glauben gekommen und hat gemerkt, ich muss den Menschen von Jesus erzählen. Und der hat angefangen zu evangelisieren. Wisst ihr, wie der evangelisiert hat? Der konnte nicht mal richtig Deutsch. Der hat sich an seinen Computer gesetzt, hat auf DIN A4 Word-Datei versucht, Botschaften zu schreiben, hat die ausgedruckt auf so eine DIN A4-Seite und durchgeschnitten. Und dann ist er mit seiner Frau auf die Straße gegangen, hat den Leuten das gegeben. Mit Rechtschreibfehlern und allem drum und dran. Und später auch ganz einfache Flyer, ganz einfache Botschaft. Und wisst ihr, wie der evangelisiert in der Stadt? Der nimmt eine Bibel mit, einen Flyer. Gott liebt dich, Gott liebt dich. Manche Leute nehmen es mit, manche nicht. Und Menschen kommen zum Glauben. Ich habe selbst mit eigenen Augen gesehen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind durch diesen Bruder. Durch das, dass er sich gebrauchen lässt von Gott. Der sitzt da an seinem Computer. Ich habe selber dann mit ihm mal einen Flyer gemacht. Der sitzt da einfach, schreibt irgendwas bei Word, setzt das in so eine PDF-Datei. Und Menschen bekehren sich. Warum? Weil er sich abhängig macht von dem Herrn Jesus Christus. Und das ist so einfach eigentlich. Und wir müssen zurück zu den Klassikern. Wir müssen zurück zu den Klassikern, zu diesen ganz einfach Gottes Wort, Gemeinschaft, Gebet, Lehre der Apostel, zu dieser ganz klassischen Leben mit Jesus. Da werden wir Frucht bringen, selbst in dieser modernen Zeit. Und ich habe es in meinem Leben erlebt. Ich erzähle noch eine Geschichte von einem Bruder, die er mir erzählt hat. Sein Vater hat einen Garten gehabt und da stand ein Birnenbaum. Und dieser Birnenbaum hat nie Früchte getragen. Und irgendwann hat er dann mal Früchte getragen, aber die waren faul. So ganz faulige, eklige Früchte. Und dann hat sein Vater ihn gefragt, kannst du den mal wegmachen? Er meinte, ja klar, so einen kleinen Baum. Hat eine Schaufel genommen, dachte, er gräbt das einmal ein bisschen aus und kippt den. Und dann passt das. Und dieser Baum war so tief in diesem Garten verwurzelt, dass er sich einen Bagger ausleihen musste, um diesen Baum herauszunehmen. Und in einem Umkreis von über 2 Metern war dieser kleine Baum verwurzelt. Aber hat keine Frucht gebracht. Und das hat ihm gezeigt, du kannst so voll sein mit Wissen, so tief verwurzelt in der Gemeinde, so tief im Dienst und trotzdem keine Frucht bringen. Und ich habe es auch gedacht. Ich dachte, wenn ich jetzt die perfekten Argumente bringe bei dem Menschen, dann wird er sein Leben Jesus geben. Ich habe gedacht, wenn wir die Jugendräume so und so und so einrichten und das kaufen und so, dann wird Erweckung passieren. Aber keine Frucht. Wo ist Frucht gekommen? Da, wo wir uns hinsetzen und die Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Im Psalm 127, meine ich, da steht: Wenn der Herr nicht das Haus baut, bauen die Arbeiter umsonst. Du kannst so viel Kraft, so viel Energie, so viel Zeit aufwenden. Aber was Gott braucht, ist, dass dein Herz auf ihn gerichtet ist. Und ich möchte noch vorlesen aus Offenbarung 2. Dort ist auch eine Gemeinde beschrieben, die Gemeinde in Ephesus. Offenbarung 2. Und da steht eine ganze Liste von Sachen, die total gut machen in Vers 2. Da heißt es, ich kenne deine Werke, deine Bemühungen, standhaftes Ausharren und so weiter und so weiter. Die haben ganz Schweres ertragen. Und dann sagt er in Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Haben wir noch diese erste Liebe? Diese erste Liebe, wo Jesus unsere Sünde hinweggenommen hat. Sind wir begeistert noch davon? Oder sind wir einfach nur noch wie dieser Birnenbaum, fest und stark, aber getrennt eigentlich vom Herrn. In 5. Mose 10, Vers 20 sagt Gott, dass wir, da steht ein Wort, da heißt es, dass wir Gott anhängen sollen. Und dieses Anhängen ist dasselbe Wort, was auch gebraucht wurde für den Mann und die Frau. Gott möchte eine so intensive Gemeinschaft mit uns. Und Jesus hat das vorgelebt in Markus 1, Vers 36. Dort ist der Herr Jesus, vielleicht lesen wir es einmal. Dort ist der Herr Jesus so interessant unterwegs. Dort steht, oder in Markus 1, Vers 35 oder Vers 34, da heißt es, und er heilte viele Kranke, trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. So nach dem Motto, Jesus, was fällt dir ein, einfach wegzugehen? Da sind Kranke, da sind Leute, die von Dämonen besessen sind, die brauchen deine Hilfe. Aber Jesus geht und sucht die Gemeinschaft mit dem Vater. Und es kann sein, dass Gott dich auch manchmal ruft und dir einfach sagt, mein Kind, lass heute alles ruhen und richte dich einfach auf mich aus. Lass deinen Dienst mal Dienst sein und richte dich auf mich aus. Nimm dir mal einen Tag und lies mein Wort und komm in die Gemeinschaft mit mir. Und diese erste Liebe, wie kommen wir zu dieser ersten Liebe? Erinnert euch an eure Bekehrung. Was war das für ein Gefühl? Jesus liebt mich. Obwohl ich so verdorben bin, er nimmt meine Schuld, meine Sünde. Das ist die Quelle der ersten Liebe. Dieses Jesus hat mich gerettet. Bleib dabei. Lass uns nicht falschen Eifer vorschieben oder irgendwie auf menschliche Sachen vertrauen. In Jeremia heißt es auch, verflucht ist, wer auf Menschen vertraut. Gesegnet ist der, dessen Hilfe der Herr geworden ist. Der auf ihn vertraut, dessen Herz nicht von ihm weicht. Lass uns eine kleine Kraft haben, auch wenn die Welt uns was anderes erzählt, was wir alles nicht brauchen und was wichtig ist. Wisst ihr, mit der Welt können wir eh nicht mithalten. Die sind viel cooler als wir. Die haben die Diskotheken, die haben coolere Lautsprecher als wir. Die haben coolere Bands. Aber wir haben Jesus. Das ist das, was unsere Gemeinde zusammenhält. Als nächstes möchte ich über den Punkt sprechen, den zweiten Punkt. Du hast mein Wort bewahrt. Und da möchte ich vorlesen Römer 12, Vers 1 bis 2. Dort steht: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wisst ihr, wenn wir darüber nachdenken, dieses Wort Gottes zu bewahren, dann heißt es, dass wir uns ganz in unserem Leben, ganz nach dem Wort Gottes richten. Dass wir uns in der Gemeinde, in der Familie, in unserem Privatleben ganz nach dem Wort Gottes ausrichten. Und das Problem ist in der heutigen Zeit, dass wir uns der Welt anpassen. Weil unser Denken wird oft mehr von Filmen, von der Kultur, von den Medien, von anderen Menschen geprägt als von dem Wort Gottes. Weil wir auch mit diesen Dingen mehr Zeit verbringen als mit dem Wort Gottes. Und das alles kommt in unsere Gedanken, und ich habe es ganz am Anfang gesagt, diese Welt ist so verdreht. Wenn wir das alles in die Gemeinde hineinlassen, dann werden wir auch genauso verrückt und durchdrehen. Und dazu ist eine Sache mir nochmal ganz, ganz wichtig geworden, dass die Bibel Gottes Wort ist. Die Bibel ist wahr. Ich sage es nochmal, damit wir wirklich, dass die Bibel ist wahr. Alles, was hier drin steht, stimmt. Wenn Jesus sagt, er wird wiederkommen und die Welt richten, wenn er sagt, er ist der einzige Weg, dann stimmt das. Dann ist das wahr. Und wenn Gott Gebote gibt in seinem Wort, dann ist das auch wahr. Dann ist das richtig und dann ist das gut. Und alles, was Gott macht, ist perfekt und vollkommen. Und die Bibel ist auch wörtlich zu nehmen. Die Bibel ist nicht historisch kritisch auszulegen, sondern wörtlich. Wenn Jesus hier sagt, so und so, dann kommt er nicht und sagt auf einmal nein. Und es gibt Leute, die auch zum Beispiel so reden, Gott hat mir in einem Traum so und so gesagt. Oder Gott hat mir das und das aufs Herz gelegt. Aber es geht gegen das Wort Gottes. Ist Gott jetzt irgendwie schizophren oder... Deswegen ist so wichtig, dass bei jeder Entscheidung, die wir treffen, auch als Gemeinde, wenn wir darüber nachdenken, wie wir glauben und was wir glauben, dass das Wort Gottes die oberste Priorität hat. Und es gibt immer wieder so bestimmte Punkte, die ich in den christlichen Gemeinden auch gesehen habe, wo, wenn ihr euch das vorstellt, hier ist eine Linie und da ist das Wort Gottes. Wir immer wieder diese Linie ein kleines Stück übertreten. Und es fängt immer klein an, dass wir an bestimmten Stellen sagen, nein, das hat Gott nicht so gemeint. Und am Ende landen wir irgendwo ganz da hinten und wundern uns, wie sind wir eigentlich hier gelandet. Guckt euch zum Beispiel die Landeskirche an. In der Landeskirche werden zum Beispiel an vielen Stellen homosexuelle Paare, also ein Mann und ein Mann, werden miteinander verheiratet. Das wäre undenkbar gewesen. Meine Oma hat mir mal erzählt, sogar früher durfte man nicht mal in ein Hotelzimmer als Mann und Frau, wenn man nicht verheiratet war. Interessant, oder? Wie schnell das geht, wo wir jetzt auf einmal gelandet sind. Heute geht ein Mann mit 10 Frauen in ein Hotelzimmer. Ganz normal, ist cool. Und es gibt bestimmte Türöffner in unserer Kultur, die sind in jeder Kultur anders. Aber ich werde auch dazu auch etwas sagen, auch wenn viele vielleicht sich darüber auch aufregen werden. Aber am Ende, denke ich, ist es wichtig, dass wir auch das Wort Gottes so nehmen, wie es ist. Und das ist eigentlich das größte Thema in unserer Kultur, wo das Wort Gottes, wo sich wirklich eine Entscheidung für uns stellt, welchen Weg wir einschlagen. Das ist die Frage der Sexualität. Das ist zum Beispiel die Frage der Frau, Rolle der Frau in der Gemeinde. Wenn wir uns in den Gemeinden anschauen, dann ist das zum Beispiel in der Landeskirche gar kein Problem mehr. Frauen sind Pastorinnen, Frauen predigen. Aber das Wort Gottes sagt in 1. Timotheus 2, dass es einer Frau nicht erlaubt ist, zu predigen in der Gemeinde. Und wir öffnen immer so kleine Türen, weil wir sagen, ja, das kann Gott doch nicht so gemeint haben. Das passt irgendwie nicht zu dem, wie wir denken. Aber am Ende sagt der Herr Jesus auch, nach seinem Wort werden wir gerichtet werden. Auch wir Gläubigen müssen uns vor Gott verantworten für das, was wir gemacht haben in unserem Leben und werden Lohn oder Entlohnung empfangen. Und dann kann ich nur sagen, Herr Jesus, du hast es in deinem Wort so gesagt, so habe ich es gemacht. Aber wenn wir diesen Punkt verlassen, werden wir uns wundern, wo wir in 10 Jahren stehen werden. Weil das sind immer so kleine Türen, die wir öffnen, wo wir hindurchgehen und am Ende stehen wir irgendwo und denken, wie konnte das eigentlich passieren? Und ein anderes Thema ist auch das Thema Sexualität, die Unzucht. Also wie ist es mit verheiratet sein, Mann und Frau? Ab wann gilt man als verheiratet oder wie sollte man vor Gott leben? Und dann haben wir auch in meiner Generation, vielleicht ist das für die Älteren gar kein Thema, aber da ist es ganz normal, da sagen mir Leute, ja, ich glaube an Jesus, ich bin Christ, die gehen zur Gemeinde, aber sind nicht verheiratet und leben zusammen, schlafen miteinander vor der Ehe. Was die Bibel ganz klar sagt, das ist Sünde, das ist Unzucht. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass er mich von diesen Sachen auch frei gemacht hat. Aber das sind immer so kleine Dinge, wo wir sagen, ja, das ist doch nicht so schlimm. Und da ist wichtig, dass wir diese Türen zumachen, dass wir sie nicht öffnen, egal was die Welt sagt. Ein anderes Thema ist Homosexualität. In Römer 1 sagt die Bibel zum Beispiel, dass Mann und Mann, wenn sie miteinander schlafen, also es geht nicht um die Neigung, sondern es geht um die Tat, wenn sie miteinander schlafen, dass es Sünde ist, dass es wirklich vor Gott nicht in Ordnung ist. Aber die Kultur macht Druck und sagt, wie könnt ihr so intolerant sein? Aber ich werde zu diesem Wort stehen. Und ich hoffe, wir als Gemeinde werden auch zu diesem Wort stehen. Nicht, weil wir irgendwie denken, dass wir es besser wissen, sondern weil Gott es besser weiß. Wenn Frau und Frau miteinander schlafen, lesen wir ganz klar in Römer 1, dass sie Schande miteinander getrieben haben, dass es nicht richtig ist. Und das Endprodukt von diesen ganzen Sachen, wenn wir das Wort Gottes nicht bewahren, wird dieser Punkt sein. Und die Landeskirche ist an diesem Punkt gelandet, dass sie sogar sagen, wir glauben doch alle an denselben Gott. Christen, Muslime, Buddhisten, was auch immer, wir glauben doch alle an denselben Gott. Ja, Jesus ist der einzige Weg, ich weiß ja nicht. Aber an diesem Punkt sind sie gelandet, weil sie kleine Dinge geöffnet haben. Und da sind viele Themen, über die man sprechen könnte, wo man sich einfach mal hinterfragen muss, ja, wo es auch wichtig ist, einfach mal zu forschen im Wort Gottes. Ein Thema, was mich zum Beispiel beschäftigt hat, ist auch die Kopfbedeckung der Frau. Da sind auch ein paar Sachen in der Bibel, wo wir einfach auch mal nachdenken müssen, okay, bewahren wir dieses Wort. Und dann werden auch immer Menschen kommen, die uns sagen werden, ja, wenn ihr so Gemeinde lebt, so intolerant, so fundamentalistisch, was auch immer, dann werdet ihr Leute verlieren. Dann werden wir keine Mitglieder mehr haben, dann werden wir Leute verlieren. Und wisst ihr was? Bei Jesus ist genau das Gleiche passiert. Jesus hat eine Predigt gehalten und die Leute haben geguckt und haben gesagt, wer kann diese Worte fassen? Und die sind gegangen. Und danach guckt Jesus seine Jünger an und er sagt, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Jesus hat nie Kompromisse gemacht, wenn es um die Wahrheit gegangen ist. Jesus wurde von allen möglichen Leuten abgelehnt. Und wir denken auch oft, dass wir Dinge richtig machen, weil die Gemeinde wächst, weil wir Wachstum erleben. Aber wir brauchen kein Fake Revival, wir brauchen keine falsche Erweckung, sondern wir brauchen echte Erweckung durch den Geist Gottes. Es gibt zum Beispiel Riesenfestivals, Konzerte, da sind 3000 Jugendliche mit Bands und was weiß ich. Und dann sagt halt ein Prediger, wer möchte Jesus in sein Herz einladen? Und alle irgendwie in Stimmung und dann rufen alle, ja, hier, ich. Und 2 Wochen später haben die schon vergessen, was da überhaupt passiert ist. Und die sagen, oh, das war Erweckung, da sind Jugendliche zum Glauben gekommen. Aber wir brauchen kein falsches Wachstum, wir brauchen echtes Wachstum. Wir brauchen echtes Wachstum. Wo sind diese Leute, die sich bekehrt haben? Wo sind sie? Eine echte Bekehrung geschieht durch die Predigt des Evangeliums. Nicht durch irgendeinen Vielefanz, durch irgendeine tolle, sondern da, wo Menschen von Jesus hören und ihn annehmen. Und der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Und wir brauchen keine falsche Erweckung, wir müssen nicht auf Krampf cool sein, auf Krampf modern sein, sondern wir müssen einfach nur Gottes Wort bewahren. Und wenn Menschen gehen, dann gehen sie. Und wenn Menschen kommen, dann freuen wir uns. Aber dann kommen sie wirklich zur Wahrheit, dann kommen sie zu Jesus und nicht zu einem falschen Gott. Wie viele Jugendliche lassen sich konfirmieren jedes Jahr, wissen überhaupt nicht, was sie da machen. Und die Kirche denkt, oh, neue Mitglieder. Wo gehen diese Seelen hin? Die sind überhaupt, also das sind so Sachen, wo wir einfach zurück zum Wort Gottes müssen. Und ihr könnt gerne mit mir über diese Themen sprechen. Aber dann, ich habe sogar einen Bruder gehört, der ist so weit gegangen, der hat gesagt, selbst wenn ein Engel zu mir kommen würde und mir etwas sagen würde, dann würde ich dem Engel sagen, wo steht das in der Bibel? Und es gibt so viele Menschen, die eine Offenbarung von Gott bekommen haben, aber am Ende sagt das Wort Gottes, das geht gar nicht, das gegen mein Wort. Ich habe von Menschen gehört, Gott hat mir gesagt, ich soll den ungläubigen Partner heiraten. Gott sagt in seinem Wort, wir sollen es nicht tun. Hä? Wie kann Gott dann zu dir gesprochen haben? Gott bleibt eins, Gott ist Wahrheit und es ist so gut, weil in der heutigen Zeit ist alles verdreht. Und das ist so wunderbar, dass Gott eine Grundlage geschaffen hat, wo wir ihm auch vertrauen können, wo wir sagen können, Matthias hat es gestern in der Jugend gesagt, Gott gibt nicht Gebote, um uns aus Spaß einzuzäunen, sondern er gibt uns Gebote, um uns zu sichern. Wenn ich vor einer Schlucht einen Zaun aufstelle, dann nicht, weil ich die Menschen ärgern will, sondern weil ich weiß, wo dieser Weg hinführt. Und so ist Gott mit seinen Geboten, mit seinen Verboten, mit allem, was er einfach möchte, dass er es tut, weil er uns liebt und weil er genau weiß, was sein Wille ist. Und wer sind wir dann zu sagen, nee, wir wollen Gottes Willen nicht. Und der nächste Punkt, und das ist der letzte Punkt, den Jesus hier nennt in diesem Text, warum diese Gemeinde eine Tür hat, die niemand schließen kann. Da heißt es, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und wisst ihr, genau in dieser Zeit wird es immer schwerer sein für uns als Christen, zu Jesus Christus zu stehen. Aber das meint nicht einfach nur zu sagen, ich bin Christ, sondern das heißt, zu Jesus zu stehen mit allem, was dazugehört. Und ich musste mich oft schämen im Nachhinein, wo ich zu bestimmten Themen einfach nichts gesagt habe, weil ich wusste, es wird den Leuten ein Anstoß sein. Wir können zum Beispiel sehen, was mit christlichen Predigern überall auf der Welt passiert, gerade was dieses Thema Homosexualität angeht. Da werden die Leute uns eines Tages mit Steinen beschmeißen, wenn wir Römer 1 ihnen vorlesen würden. Und zu Jesus zu stehen, heißt zu ihm zu stehen mit allem, was dazugehört. Mit allem, was dazugehört. Und ich möchte uns das heute ans Herz legen, wir brauchen uns nicht zu schämen. Die anderen sind es, die sich schämen müssen. Die, die ihre Sünde in der Welt ganz öffentlich machen, das sind die, die sich schämen müssten. Die den Herrn verwerfen, die Gott ablehnen, die sich irgendwelchen anderen Götzen hinwenden. Das sind die Menschen, die sich eigentlich schämen müssten. Die in der Öffentlichkeit Unzucht treiben, die sich besaufen, die lästern, die im Fernsehen irgendwelche Sendungen machen, wo sie sich über andere Leute lustig machen. Das sind die Leute, die sich schämen müssen. Nicht wir, weil wir an den Herrn Jesus glauben. Und die werden sich auch eines Tages schämen, wenn sie vor Gott erscheinen müssen. Und auch wir müssten uns schämen. Wisst ihr das? Es steht in Offenbarung auch, dass es ein Buch gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, wo die ganzen Werke von uns drin sind. Die ganzen Taten, alles, was wir gemacht haben. Und wir müssten vor Gott erscheinen und das wird alles offenbar werden, vor allen Menschen. Aber wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat unsere Sünde im tiefsten Meer versenkt, dass wir uns nicht mehr schämen brauchen, dass wir Freude haben können. Und für diesen Jesus brauchen wir uns nicht zu schämen. Zu diesem Jesus können wir stehen, zu diesem Jesus, für den können wir stolz sein. Da brauchen wir nicht, und ich bin so oft in meinem Leben zurückgewichen, und ich bereue es zutiefst. Ich schäme mich eher dafür, als dafür, was der Herr Jesus sagt. Und dann kommen Menschen zu uns und fragen, ja, wie ist es denn da und damit? Und wir rudern und wir winden uns, anstatt einfach zu sagen, wie es ist. Und ich kann euch eins versprechen, je offensiver wir auch für den Herrn einstehen, umso mehr werden Menschen auch von dem Glauben auch begeistert werden. Wir brauchen keinen Mischmasch, wir brauchen entweder oder. Glaub an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat das Leben. Wer nicht glaubt, hat das Leben nicht. Es gibt keinen dazwischen. Und so müssen wir das den Menschen auch erzählen. Aber das Tolle ist, dass wir einen Herrn haben, der uns liebt, der uns gerettet hat. Und diesen Namen, den wollen wir nicht verleugnen, für den wollen wir einstehen in einer Zeit, in der es niemand hören will, in der es niemand wissen will, aber in der es jeder braucht. Und dann werden wir auch sehen, wie selbst in dieser kaputten Generation Menschen den lebendigen Gott kennenlernen. Da habe ich Sachen erlebt, das ist unfassbar. Da stehen Leute auf der Straße mit Tränen in den Augen. Die hören das erste Mal von Jesus, die sagen, ich bin mein Leben lang in die Kirche gegangen. Aber heute habe ich zum ersten Mal, ich habe Konfirmation gemacht, heute habe ich zum ersten Mal verstanden, wer Jesus ist. Junge Menschen, die weinen auf der Straße, die auf der Straße sich hinknien und ihr Leben Jesus geben. Weil irgendwer sich irgendwas Tolles ausgedacht hat? Nee, denen wurde einfach nur gesagt, wer Jesus ist, was er für sie gemacht hat und bekehrt. Und die sehen wir in der Ewigkeit wieder. Das ist das, was wir brauchen in der heutigen Zeit. Nicht wischiwaschi, sondern ganz klar, Jesus ist der Herr. Er ist nicht irgendein Herr, sondern er ist der Herr. Und dann geht es weiter in Vers 9, darauf werde ich nicht eingehen, und dann kommt Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. Und dann steht in Vers 11, siehe, ich komme bald. Sind wir bereit, wenn der Herr Jesus kommt? Sind wir bereit, wenn er wiederkommt? Können wir sagen, Herr Jesus, komm? Oder sind da Sachen, die wir vielleicht noch bereinigen müssen? Sind wir überhaupt bekehrt? Haben wir diese Errettung? Sind da vielleicht Menschen, denen ich noch vom Herrn erzählen müsste, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis? Sind da Dinge, die ich vielleicht bekennen müsste, wo ich mich entschuldigen müsste? Und der Herr Jesus wird kommen. Und das ist für uns, und das möchte ich euch jetzt noch mitgeben am Ende als Hoffnung. Wisst ihr, wenn wir die Entwicklung der Gesellschaft ansehen, dann geht das immer weiter. Also vor 60 Jahren hätte man niemals gedacht, dass wir heute da gelandet sind, wo wir gelandet sind. Und es geht immer weiter nach unten. Aber irgendwann kommt der Punkt, wenn der Herr kommt, für uns geht es geradeaus, durch die Wolken werden wir entrückt, wenn der Herr Jesus kommt. Das wird wunderbar sein. Aber der Herr Jesus sagt, wohl dem, den ich bei meiner Wiederkunft beim Tun finde, sind wir in die Ernte eingestiegen für den Herrn? Leben wir für ihn? Wo geht unsere Zeit hin, unser Geld, unsere Energie? In unsere Häuser, in unseren Spaß, in unser Vergnügen? Oder ins Reich Gottes? Wie verbringen wir unsere Zeit? Sind wir bereit? Lasst uns bereit sein, dass wir sagen können, Maranatha, der Herr kommt bald, und dass wir uns freuen können, dass wir ihn erwarten, jeden Tag. Und bis dahin einfach den Dienst tun, den wir noch haben, aber in der ersten Liebe bleiben zum Herrn. Und da möchte ich nochmal vorlesen, zuletzt, als letzten Vers, wenn ihr wenigstens eine Sache mitnehmt aus dieser Predigt. Dort heißt es in 5. Mose 10, Vers 20. Dieser Vers. 5. Mose 10, Vers 20. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten, ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhängen. Und bei seinem Namen schwören. Wir wissen, dass der Jesus gesagt hat, als er das Gesetz erfüllt hat, dass wir nicht mehr schwören sollen, sondern dass unser Ja so sein soll, als hätten wir geschwört. Aber hier dieses, du sollst ihm anhängen. Dasselbe Wort wie für Mann und Frau. Lasst uns wieder in diese Beziehung zu Gott treten, wieder in die Gemeinschaft mit ihm und begeistert sein davon, wer er ist, stolz und fröhlich zu ihm stehen, nicht mehr zu uns selber. Und dann einfach ihn erwarten und so leben, als würde er morgen kommen. Diese drei Dinge, kleine Kraft, sein Wort bewahren und seinen Namen nicht verleugnen. Lass uns wieder in diese Abhängigkeit kommen von ihm, sein Wort nehmen, es wörtlich nehmen, zu ihm stehen und ihn in dieser Welt bekennen. Dann werden wir sehen, wie der Jesus auch Erweckung schenkt, wie wir Frucht bringen, dass wir nicht wie dieser Baum sind, der so fest verwurzelt ist, aber doch ohne den Herrn ist. Der am Ende keine Frucht bringt. Und im Psalm 1 heißt es, dass die, die wirklich mit Gott sind, das ist wie ein Baum an frischen Wasserbächen. Amen. Ich bete noch einmal mit uns. Ja, Herr, ich möchte einfach dir das Ganze jetzt hinlegen, Herr. Ich möchte auch persönlich auch hier bekennen, auch von meinen Geschwistern, wie oft ich auch die Gemeinschaft mit dir einfach vergessen habe, wie ich blind war, Herr, und nicht zu dir gekommen bin, Herr. Ich bitte dich, dass jeder von uns wieder in diese tiefe Gemeinschaft mit dir kommt, in diese erste Liebe. Und dass wir uns abhängig machen von dir, dass wir dein Wort bewahren. Und danke, dass du uns verheißt, dass du eine Tür öffnen wirst, Herr, die niemand zumachen kann. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.